Elysion Books, Persephones Erbe von Angelika Monkberg. Auf Persephones Spuren werden manche Mythen lebendiger als geplant. Kathi ist von ihrem neuen Chef Armin wirklich angetan. Nicht nur, dass er gut aussieht und offenbar noch zu haben ist, er vertraut ihr auch einen wichtigen Auftrag an. Gemeinsam mit ihm soll sie in Rom die Wellnesslandschaft eines kleinen, sehr exklusiven Hotels studieren und für einen reichen Kunden in Nürnberg nachbauen. Doch die Ernüchterung folgt prompt. Das Hotel ist uralt und heruntergekommen. Die Angestellten des Hotels stellen Kathi nach und ihr Chef wird von seiner Ex-Frau verfolgt. Als Kathi dann auch beginnt, Tote zu hören, überschlagen sich die Ereignisse und Realitäten. Während sich Armins Ex als Hexe entpuppt, gerät eine geplante Party im Wellnessbereich außer Kontrolle und gipfelt in einer göttlichen Orgie. Schließlich sieht Kathi nur noch einen einzigen Ausweg, aber der führt sie in die Unterwelt des Hotels, direkt in die Katakomben. Ich hätte mich nicht zu beeilen brauchen. Als ich in Duschtuch aus dem Bad zurückkehrte, lag Armin lang ausgestreckt unter der Bettdecke. Er schlief. Zuerst setzte ich mich zu ihm aufs Bett. Draußen regnete es immer noch, wenn auch nicht mehr so schlimm wie vorher. Ich hätte es bestimmt in eines der kleinen Cafés weiter unten in der Via Urbana geschafft. Aber allein dort zu sitzen, fand ich deprimierend. Da las ich schon lieber die chimärischen Männer. Außerdem musste mein Chef ja irgendwann wieder aufwachen. Ich schlug das Buch auf. Er wies die Gefährten an, eine Grube zu graben. Nicht sehr groß, auf allen vier Seiten gerade eine Elle lang. Die beiden schwarzen Lämmer lagen mit zusammengebundenen Beinen neben ihm. Sie blökten. »Gießt den Honig und die Milch zuerst ringsum«, sagte er, »und anschließend Wein, Wasser und Mehl.« Die Worte waren eigentlich überflüssig. Die Gefährten wussten so gut wie er, wie man ein Sühneopfer vorbereitete. Aber der Klang seiner eigenen Stimme tat ihm in der Stille gut. Das Rauschen des Meeres fehlte ihm. Die Bucht war viel zu flach. Er hörte nur leise Wellen auf den Strand auslaufen. Die Gefährten waren nur zu bald mit der Arbeit fertig. Je einer der Opferdiener goss Honig, Milch, Wein und Wasser um die Grube. Der fünfte streute noch das weiße Mehl auf, staubte sich den Rest von den Händen. Damit war es für ihn selbst Zeit. Er erhob seine Stimme. »Ihr Toten, ich gelobe, sobald ich nach Hause komme, opfere ich eine Ferse, ohne Fehl und noch von keinem Stier belegt, außerdem köstliches Leinen und Öl. Dies alles werde ich euch verbrennen, auf dem Feueraltar in meinem Haus.« Die Gefährten schnitten den beiden Lämmern, dem Böckchen und dem Weibchen, mit seinem Schwert die Kehle durch. Er atmete tief durch, nahm das Schwert wieder an sich, wartete dann zwischen der Opfergrube und dem schwarzen Eingang im Berg mit gezogener Klinge. Er merkte es zuerst am Schweigen der Gefährten, daran, wie sie furchtsam von ihm und der Grube zurückwichen. Schon nahten aus dem Berg die ersten weißen Nebel, Gestalten umwallten sie, streckten gierig die bleichen Münder und Zungen nach dem Blut der Lämmer aus.
Armin drehte sich auf die Seite. Sein Schnarchen verriet mir, dass er immer tiefer in Morpheus' Armen versank. Ich klappte die chimärischen Männer zu, legte das Buch auf den Nachttisch. Mir war kalt, aber mein Chef wäre wahrscheinlich halb zu Tode erschrocken, wenn ich jetzt mit meinen eisigen Händen und Füßen zu ihm unter die Decke gekrochen wäre. Ich krabbelte aus dem Bett. Sollte er meinetwegen noch eine Weile schlafen? Es war inzwischen fast sechs. Besichtigte ich die Wellnessgrotte eben allein. Irgendwo musste ich mich schließlich aufwärmen. Ich wickelte mich aus dem Saunatuch, schlüpfte in Unterwäsche, Shirt und Jeans. Schlafend sah mein Chef richtig entspannt aus. Ich zog ihm die Decke ein wenig höher. Er kuschelte sich mit einem behaglichen Seufzen hinein. Sollte ich ihm eine Nachricht auf dem Schreibtisch hinterlassen? Ich verwarf die Idee. Wo ich steckte, konnte Armin auch der Portier des Tenebrae sagen. Schließlich musste ich an Agrio vorbei, wenn ich in den Wellnessbereich wollte. Allerdings fand ich an der Rezeption niemanden, auch nicht im Speisesaal. Der war ebenso leer wie die Eingangshalle und die Tische waren noch nicht eingedeckt. Ich ging in den Peristyl, der schon ziemlich dunkel war, doch auch hier herrschte gähnende Leere. Ich begab mich zurück in die Eingangshalle. Ihre Schäbigkeit bedrückte mich immer wieder aufs Neue, obwohl ich mittlerweile wusste, dass sie nur Camouflage war. Ich hieb auf die Klingel. Leider erschien nicht der Tagportier, sondern der Hausmeister. Er wirkte nicht glücklich, mich zu treffen.
»Ich habe zu tun.«
»Keine Frage, nichts.« Er funkelte mich böse an und spielte mit einer dünnen Goldmünze. Aber nun war ich schon einmal hier, und einschüchtern galt nicht. Schließlich war der Hausmeister kein Psi, weder ein guter noch ein böser. Er roch nach Weihrauch, sogar nach einer sehr guten Sorte. Ein Hauch Rosenöl und Moschus lag darin. Vielleicht war er in einer Abendmesse gewesen. Er drehte die Münze immer noch zwischen seinen Fingern. Sein Gesicht wirkte abwesend, als ob er mich völlig vergessen hätte. Ich holte Luft. »Mir ist kalt, ich würde gerne die Sauna benutzen.«
»Frau!«
Es arbeitete in dem finsteren Gesicht vor mir. Der Hausmeister starrte mich vielleicht eine Minute unverwandt an, bis ich aufgab. Ich senkte die Augen.
»Ihr seid immer so ungeduldig.«
Er warf die Münze auf den Tresen der Rezeption. Sie musste blitzdünn sein, wie sie klang.
»Also gut, avanti!«
Auf einmal konnte es ihm nicht schnell genug gehen. Der Hausmeister stürmte mir voraus, durch den Renaissancegang, in den Peristyl und dort zum Lift. Er stampfte vor mir ins Innere des Fahrstuhls, stellte sich breitbeinig vor die Rückwand. Mir blieb nichts übrig, als mich neben ihn an die Seite zu drücken. Seine Augen glühten. Er machte keinen Zentimeter Platz. Ich war erleichtert, als wir unten ankamen. Der Hausmeister ging einmal die Runde, schaltete Lichtquelle auf Lichtquelle mit lässigen Handbewegungen ein. Wahrscheinlich benutzte er eine Funksteuerung.
»So, meine Schöne, dort ist die Dusche.«
Er wies auf die, neben deren Eingang die Statue eines Fauns lässig auf einem Marmorsessel räkelte. Wo kam denn der auf einmal her? Der Hausmeister erzwang meine Aufmerksamkeit mit einem lauten Fingerschnippen.
»Zuhören, du kannst die linke Sauna nehmen, höchstens zwei Gänge. Die Grotte ist von jetzt ab gerechnet in 20 Minuten aufgeheizt. Viel Spaß!«
Er drosch mir zum Abschied derb auf den Hintern. Der Schlag schmerzte nicht allzu sehr, dazu war ich viel zu überrascht. Aber er war gewaltig genug, um mich aus dem Stand zu reißen und fast bis zu den Füßen des Marmorfauns zu befördern. Ich fing mich vor seinen Marmorzehen gerade noch ab. Als ich mich aufrappelte, schloss sich gerade der Lift hinter dem Hausmeister. Mann, der war aus gutem Grund schnell verschwunden. Ich rieb mir den Hintern, er brannte auf einmal wie verrückt, aber irgendwie wohlig. Ich war ziemlich verdutzt. Der Wellnessbereich lag vollkommen still. Selbst in unserem Zimmer, das sich auf den Hinterhof öffnete, hörte man immer noch leise den Verkehr auf der Via Urbana. Aber hier war es absolut still. Ich fand es wundervoll und komfortabel hell. Armin hätte an dem vielen Licht im Wellnessbereich seine Freude gehabt. Man sah jedes Detail der Architektur, keine Schatten, nirgends, aber eine Menge hübscher Wand- und Bodenschmuck. Wenn wir das alles für Malchow nachbauen sollten, musste sich mein Chef ordentlich anstrengen und noch ein paar Spezialisten einstellen. Für Freskenstuck, Mosaik und Tadellakt, die Technik, mit der Wände zuerst mit feinstem Kalkputz geglättet, dann bemalt und zuletzt lange mit Wachs poliert wurden, bis sie glänzten. Dazu kamen noch die Halbsäulen an den Wänden. Wir brauchten echt Marmor dafür und blaues Glasmosaik für die Innenwände der Duschen. Die gleichmäßig rund geschliffenen Kieselsteine, dunkel und weiß, mit denen die Fußböden eingelegt waren, ignorierte ich vorläufig. Angeblich gab es nur noch in Griechenland Hersteller dafür. Ich ging in den Umkleidebereich, wo es schön warm war, und zog mich aus. Es war überhaupt wohlig im ganzen Untergeschoss, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ich lief einfach nackt durch den Zentralraum, das Saunatuch unter dem Arm, und warf es dem Marmorfaun in den Schoß, der vor der Duschgrotte elegant auf seinem Steinsessel lümmelte. Witzigerweise wirkte er mit dem strategisch genau richtig platzierten Tuch gleich zweimal so obszön. Vor allem, weil ich das Modell für den Marmorfaun kannte. Es war der Nachtportier. Wenn das wirklich sein Körper war, war er noch besser gewachsen als Armin. Der Faun zeigte sich sitzend, halb zurückgelehnt, breitbeinig, den rechten Fuß auf die Sitzfläche des Marmorsessels aufgesetzt, das linke Bein gestreckt. Der rechte Arm stützte angewinkelt den Nacken, der linke hing als Widerlager dieser extravaganten zur Schaustellung eines perfekten Männerkörpers hinter der Lehne. Der Künstler hatte sogar Lupercius' halben Bart nicht vergessen. Die linke Wange glitzerte von einem Pelz mikroskopisch feiner Kalkkristalle, die rechte glänzte poliert. Ähnliche Flecken samtig glitzernden Fels fand ich auch noch auf der Brust und am linken Schenkel des Fauns. Insgesamt saß Lupercio ein bisschen auf die Seite gedreht. Er saß sozusagen nur auf einer Arschbacke. Ich ging um ihn herum, tatsächlich. Den Steiß der Figur zierte ein Stummelschwanz, wie der eines Ziegenbocks. Der Stummel glänzte. Weiß der Himmel, das war zu erwarten gewesen. Sicher hatte kaum jemand die Finger von ihm lassen können. Ich wollte wetten, wenn ich Lupercio das Tuch vom Schoß nahm, glänzten auch seine Genitalien wie poliert. Ich streckte schon die Hand aus. Aber dann besann ich mich, ging unter die Dusche. Der Marmorfaun konnte warten. Trotzdem ging er mir nicht aus dem Kopf, während ich mich abseifte. Man konnte Statuen nicht beliebig auf einen Schubkarren hinter sich herzerren. Marmorblöcke vom Volumen des Fauns auf seinem Sessel wogen Tonnen, vom Steinsessel gar nicht zu reden. Das bewegte sich nur mit einem Tieflader. Doch wo sollte der im Souterrain herkommen? Mit dem engen Lift ging es nicht. Unter das Gewölbe passte auch kein Kran. Das Rätsel beschäftigte mich noch, als ich platschnass aus der Dusche kam. Ich griff nach dem Tuch, um mich hineinzuwickeln, und japste. Jetzt, da sich mir der Marmorfaun in unverhüllter Pracht präsentierte, wusste ich, dass ich diese Statue heute Vormittag tatsächlich an einem anderen Ort der Wellnessgrotte gesehen hatte, nämlich in der rechten Saunagrotte, in der sich die Nixen und Faune paarten. Es sei denn, es gab zwei Statuen mit schwarzen Genitalien. Ich hatte vorhin, als ich Lupercio das Saunatuch mir aus Jux in den Schoß geworfen hatte, nicht allzu genau hingesehen. Doch ohne Tuch lief über seinen Bauch und zwischen beiden Beinen genau dasselbe Band dunklen Gesteins, das auch bei dem Faun in der Kamasutra-Grotte Penis und Hoden schwarz verfärbt hatte. Den Zufall, dass zwei Marmorblöcke, aus denen Statuen von Faunen geschlagen waren, an identischer Stelle eine schwarze Ader zeigten, hielt ich für zu groß. Nichts leichter, als nachzusehen. Ich ging im Tuch eilig in die Saunagrotte, die ich laut Hausmeister nicht benutzen sollte. Kein Teil des Kamasutra-Ensembles stand noch an seinem Platz. Ich entdeckte zwar noch zwei einzelne Statuen, beides Nixen. Sie lagen auf Steinbänken und schliefen, vermutlich ermattet. Die Faune fand ich schließlich auch. Sie standen bzw. saßen um das Tauchbecken, aber auch hier, jede Statue hübsch für sich allein. Ich hielt es sogar für denkbar, dass man die Statuen überhaupt ausgetauscht hatte. Es musste so sein. In Liebe vereinten Marmorgöttern konnte man nach vollzogenem Akt schließlich nicht die Glieder, wie bei Schaufensterpuppen, anders sortieren. Oder vielleicht doch? Ich ging kopfschüttelnd in die Sauna. Die Wärme tat mir gut, fast zu gut. Ich lehnte mich zurück, schloss genüsslich die Augen. Doch schon nach wenigen Minuten hatte ich das Gefühl, mir würde trotz der kompletten Glaswand in Richtung der Grotte die Luft knapp. Ich bekam den Faun nicht aus dem Kopf. Mir kribbelte es in allen Fingern. Wenige Meter von mir lag ein hübscher Jüngling, aber aus Stein. Wenn jetzt Armin bei mir gewesen wäre, Blut rauschte in meinen Ohren, oder war es ein leises Raunen? Mein Herz fing an zu jagen, ich flüchtete. Den Zentralraum empfand ich nach der Hitze als fast unnatürlich kühl. Ich ging eilig unter die Dusche, brauste mich lauwarm ab. Dann probierte ich die eiskalte Schwalldusche aus. Das war ein Fehler. Meine Haut glühte danach erst richtig. Meine Zehen und Finger kochten, die Ohren auch. Ich warf das Saunatuch von mir, aber das half mir kaum. Auch nicht ein Bad im Tauchbecken. Nicht, dass ich mir aus der Umkleidegrotte ein Waschtuch holte, es mit kaltem Wasser befeuchtete und mir damit Stirn, Ohren, Nacken kühlte. Vor der Duschgrotte lag groß und wunderbar kalt der Marmorfaun. Die Stille sang in meinen Ohren. Ich blickte um mich. Die Leuchtanzeige neben dem Lift verriet mir, dass sich die Kabine im Erdgeschoss befand. Wenn ihn jemand in Gang setzte, würde ich es hören. Ich würde auch hören, wenn sich auf der Treppe Schritte näherten. Ich betrachtete den marmornen Lopercio. Er sah so kühl aus. Irgendetwas in seiner Haltung, nein, ich war ehrlich, die schwarzen Genitalien, sie machten mich an. Sie glänzten. Viele Finger hatten diesen halb erigierten Penis schon gerieben. Ich schloss mich der Mehrheit an. Der Künstler hatte den Penis des Fauns ein wenig nach links verschoben, wie der Schwerkraft nachgebend. Aber er war dick und stabil. Ich setzte mich dem Faun kurz entschlossen in den Schoß. Lopechos dicker Schwanz schmiegte sich höchst angenehm in die Spalte meiner Vulva. Wow, schade, dass ich ihn nicht wirklich in mich aufnehmen konnte, das wäre ein Fest. Ich machte die Beine ein wenig breiter, bog mein Kreuz gegen seinen kühlen, versteinerten Bauch. Die gemeißelten Muskeln drückten gegen meine Wirbelsäule. Es war unbequem. Aber wenn ich die Beine zwischen seinen abstemmte, konnte ich mich trotzdem auf ihn befriedigen. Armin schlief. Der echte Lupercio war nett und höflich. Mein Gott, ich rieb mich auf einem Marmorfaun, wenn jetzt jemand kam. Meine Finger arbeiteten wie besessen in meinem Schoß. Ich beugte mich nach vorn, umschloss mit den Schamlippen den marmornen Penis mit aller Macht. Ein letztes Zucken. Ich kam. Hinterher schämte ich mich gewaltig. Der Marmorpenis war von mir ganz nass. Marmor nimmt Feuchtigkeit in sich auf. Dementsprechend waren die Genitalien des Fauns jetzt nicht mehr dunkler Stein, sondern lackschwarz. Und wenn sie nicht bereits von vielen anderen Händen, womöglich auch Muschis, auf Hochglanz poliert gewesen wären, wäre der nasse Fleck noch deutlicher aufgefallen. Mir blieb nur noch eines übrig, Ich ging in die Dusche, ließ Wasser über das Waschtuch laufen und wusch den Faun damit ab. Wenn ich Glück hatte, blieb meine Untat unbemerkt. Zeit für einen zweiten Saunagang hatte ich nach der Putzaktion nicht mehr. Die Digitaluhr der Steuerung verriet mir, dass es schon auf 7:30 ging. Wenn Armin Landgraf immer noch nicht erwacht war, musste ich ihn schleunigst wecken.